heutigen Sonntag ist uns ein Abschnitt aus dem Römerbrief gegeben. Und im Römerbrief, manche werden es wissen, ist es ja so, dass Paulus in den ersten 11 Kapiteln das entfaltet, was unseren Glauben ausmacht. Und dann in den Kapiteln 12 bis 15, da entfaltet er das, was unser christliches Leben, die sogenannte Ethik, ausmacht. Und das heute ist der allerletzte Abschnitt in dem Teil, wo es um den Glauben geht. Und danach geht es also um das richtige Verhalten als Christ. Und er schließt diesen, manche sagen auch dogmatischen Teil, also folgendermaßen ab, der Paulus. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht, wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ganz am Anfang steht das Motiv von der tiefen Weisheit Gottes. Ich weiß nicht, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an was Tiefes denken. Ich denke, die meisten Menschen denken da an tiefes Wasser. Faszinierend war ja schon immer für die Menschen bei uns in der Gegend, so in Württemberg, der Blautopf, der so ganz blau schimmert und der ganz tief runtergeht. Und die Höhle hat man, ich habe es nachgeschaut, erst 1985 wirklich erforscht, die sich dann da anschließt. Es gibt den Marianengraben, 11.000 Meter tief, im Pazifischen Ozean, und die Tiere, die da unten leben, die sind uns ja unheimlich. Die haben so Glubschaugen, sehen aus wie aus einem Fantasy-Film. Auch das faszinierend, und ein Mensch war ja dort auch noch nicht unten. Und genau dieses Motiv von der Tiefe, von dem ganz weit runden, das verwendet hier der Paulus, und er möchte damit deutlich machen, dass wir mit unserem Verstand Gott nie völlig begreifen können. Und jetzt ist es ja so, dass wir als Theologen, das heißt ja die Wissenschaft von Gott, irgendwas über Gott sagen müssen und dass wir das weitergeben wollen und müssen, was wir von Gott erkannt haben. Übrigens ist jeder Christentheologe, nicht nur die Studierten, jeder macht sich Gedanken und möchte mit seinem Verstand auch das erklären und deutlich machen, was den Glauben ausmacht. Und das Entscheidende ist jetzt, dass die Basis von dem, was wir mit dem Verstand über Gott sagen, immer unsere Glaubenserfahrung ist. Irgendwann ist in unser Leben Gott getreten und irgendwann haben wir gemerkt, wir können ohne Gott nicht leben. Und von dieser Grunderfahrung her machen wir uns dann Gedanken über ihn. Ganz schlau, das ist ein bekanntes Zitat aus der Zeit nach Martin Luther, da haben die Theologen gesagt, finitum capax infinitum, das heißt auf Deutsch, das Endliche ergreift das Unendliche. Und das können wir nie von uns aus machen, sondern weil Gott, der unendlich ist, in Jesus in unsere begrenzte und endliche Welt gekommen ist, deshalb können wir ihn ergreifen. Schon ein ganz großes Wunder, dass das, was unendlich ist und ewig, der allmächtige Gott, dass er sich ergreifen lässt, dass man ihn begreifen konnte in Jesus und in den Zeugnissen von ihm bis heute begreifen und ergreifen kann. Und das Ergreifen von Gott, von Gottes Sohn, von Jesus, das passiert immer im Glauben und erst danach kommt der Verstand und das Nachdenken darüber. Und trotzdem ringt der Paulus darum in dem Text, wie kann man das jetzt richtig erklären und entfalten. Und er macht am Anfang so ein paar Beispiele auf dafür, wie tief die Weisheit Gottes ist und dass wir immer nur ein kleines Stück vielleicht davon ergreifen. Er beginnt mit dem griechischen Wort Sophia, so nennen manche ihre Kinder, Sophie. Und diese Sophia, dieses Wort, das spielt im Alten Testament eine ganz große Rolle, im griechischen Alten Testament, und zwar vor allem in den Büchern der Sprüche, Hiob und Prediger. Und da ist es so, dass bei manchen Sprüchen, wenn man die liest, dann sagt man, ja, das ist eigentlich logisch. Und so haben viele damals auch gedacht, ich lese mal so einen Spruch vor: Untätige Hände bringen Armut, fleißige Hände bringen Reichtum.
Das ist so ein Spruch, der steht in der Bibel. Da könnte man sagen, das könnte aber Bauernregel sein oder so. Und das leuchtet uns sofort ein. Und dann kam es aber zu einer Krise, weil die Leute damals auch überlegt haben, Mensch, manchmal stimmt es ja gar nicht. Manchmal, dann kommen die anderen Sprüche, ist der Ehrliche der Dumme. Und manchmal ist es einfach nicht so, dass Gott die Fleißigen und die Frommen segnet und ihnen Erfolg gibt. Und dann nach dieser Krise, da geht es in dem Buch Hiob drum, da ist da eine ganz andere Erkenntnis gekommen, nämlich die Erkenntnis, dass manchmal der, der fromm ist und gottesfürchtig und der sich Mühe gibt, dass der auch scheitert und dass er dann aber ganz am Schluss vom Hiob-Buch zu der Erkenntnis kommt, die wir heute auch noch, denke ich, als Zitat kennen, bis in das Musikstück Messias hinein oder bis in Beerdigungsagenten, da heißt es dann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und diese Weisheit Gottes, die am Anfang so klar war, der Fleißige, der wird belohnt, das wird zerrüttet und so empfinden sich ja auch viele, ich versuche mich an Gott zu orientieren und erlebe trotzdem Böses und dann wird es zusammengefasst als die eigentliche Erkenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das, was auch der Hiob weiß, dass Gott stärker ist als das, was ihn bedroht. Und das sagt er letztlich schon prophetisch auf Jesus hin. Ich weiß, dass Jesus, Gottes Sohn, stärker ist sogar als der Tod und als jedes Problem, das wir haben können. Das wäre so das Erste. Zunächst denkt man, Gott belohnt die Guten und dann merkt man, es kann da auch anders ausgehen im Leben. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, es bleibt. Und das wäre so ein erster Hinweis, was wir dann verstehen und begreifen können, auch von Gottes Wegen. Gottes Wege, das ist schon das nächste Stichwort. Hier heißt es, dass Gottes Voraussicht oder wörtlich Gottes Erkenntnis, sein Wissen, auch manchmal tiefsinnig und geheimnisvoll. Ich glaube, das ist auch unsere Zeit, in der wir gerade leben, wenn man in die Politik reinschaut, dass wir manches nicht verstehen. Wir wissen auch nicht, was hat Gott vor mit den Flüchtlingsströmen oder warum ist es in unserem Land dazu gekommen, dass so viele Leute öffentlich verleumdet werden. Es ist irgendwie eine raue Atmosphäre in der Diskussion, im Diskurs, auch bei uns. Und dann die Frage, wenn Gott der allmächtige Gott ist, was hat er dann vor oder was ist sein Plan? Paulus ist der Überzeugung, dass Gott weiß, was er tut und dass wir manchmal das auch erkennen können, was eigentlich sein Wille ist, aber manches wird auch offen bleiben bis zur Ewigkeit hin. Deshalb hier, Gottes Gerichtsurteile sind manchmal geheimnisvoll. Es gibt Gerichtsurteile Gottes, die verständlich sind. Ich denke, die meisten Leute in unserem Land würden heute sagen, dass die Tatsache, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat, eigentlich ein gnädiges Urteil Gottes war. Vielleicht gab es da auch so manchen Christ, manche haben es ja so als Kinder noch erlebt, die vielleicht gesagt haben, als Deutschland den Krieg verloren hat, das ist aber nicht in Ordnung von Gott, dass jetzt die anderen gewinnen. So im Rückblick heute würden wir sagen, das war Gottes Führung und er hat dadurch auch gewirkt. Aber in der Situation ist es schwierig, das immer zu erkennen. Ich denke, dass das Gericht, das damals nach dem Zweiten Weltkrieg über unser Land gekommen ist, ja auch dazu geführt hat, dass viele Menschen umgekehrt sind zu Jesus als der echten Quelle des Lebens. Das war ja in den 50er Jahren doch eine richtige Erweckung, auch in Deutschland, wo viele gemerkt haben, die Entwicklungen, die es bis zu Hitler hin gegeben hat, waren nicht gut. Ich habe mal alte Zeitschrift lesen aus den 20er Jahren, Missionszeitschrift, da haben sie sich auch schon drüber unterhalten, dass in Berlin, also Berlin ist ja immer noch schlechter wie hier, da schreibt er, in Berlin sind die Kirchen alle leer in den 20er Jahren. Und das war, glaube ich, eine Umkehr. Die Leute haben sich Ideologien zugewandt und dann kam das Gericht und dann die Umkehr zu Jesus, der Quelle des Lebens. Das ist unser Wunsch auch heute. Aber in der Situation ist das Urteil, das, was wir erleben, nicht immer verständlich. Genauso gilt es im persönlichen Bereich Gottes Führungen. Warum führt Gott auf die eine oder andere Weise. Die Warum-Frage, die beschäftigt ja viele. Warum trifft es mich? Und ich weiß nicht, mir begegnet es relativ oft als Pfarrer, vielleicht ja auch Ihnen im persönlichen Gespräch. Bei manchen, die die Frage stellen, warum passiert mir das jetzt, da schüttel ich so innerlich eher den Kopf und denke, ja, dir geht's doch eigentlich gut, was ist das Problem? Aber bei anderen, da empfindet man tiefes Mitleid, weil man merkt, da ist ganz viel schiefgelaufen und das haben die vielleicht wirklich aus unserer menschlichen Sicht nicht verdient. Warum? Und auch da ist es wieder so, dass wir an einzelnen Stellen begreifen, warum Gott so geführt hat. Manchmal verschließt Gott die Tür, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. Vielleicht hat es jemand auch mal erlebt, dass es nicht möglich war, eine bestimmte Ausbildung zu machen und im Nachhinein sagt er, das war gut, dass das nicht geklappt hat. Oder bei Beziehungen, das wäre auch ein Beispiel, im Verliebtsein rennen wir vielleicht in falsche Beziehungen hinein und wir werden dann bewahrt. Ganz unterschiedliche Dinge, wo man bestimmt auch persönlich viel erzählen könnte, wo haben wir das erlebt, wo haben wir auch ein Stück weit von dem erkannt, wie Gott führt. Und wo ist es uns noch verschlossen und unverständlich? Der Paulus, der steigert dieses Fragezeichen und diese Unsicherheit fast ins Unerträgliche, wenn er in seinem Text dann fortfährt. Ich lese es nochmal vor. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Das ist eigentlich wie ein guter Schriftsteller, er steigert es immer mehr und die Spannung wird immer größer und man sagt, ja, warum gibt es eigentlich so viele Fragen und warum verstehe ich so wenig? Wenn der Text da aufhören würde, dann wäre es so ein typisch skeptischer oder wir sagen heute auch agnostischer Text, so nach dem Motto, es mag Gott schon geben, aber was hat es mit uns zu tun? Aber es gibt auch eine Antwort von Paulus und die Antwort kommt in dem allerletzten Vers. Und das Interessante ist, dass die Antwort ganz ähnlich ist wie die Antwort von einem ganz schlauen Kaiser. Manche sagen, das war der intelligenteste römische Kaiser, den es je gab, Marc Aurel. Der war philosophisch sehr gebildet und der hat einen ganz ähnlichen Spruch formuliert, aber 100 Jahre nach Paulus. Aber vielleicht gab es den schon vorher oder so ähnlich. Marc Aurel, der schreibt, O Natur, aus dir alles, zu dir alles. Das ist die Haltung von dem philosophisch gebildeten Kaiser. Er sagt, die Natur, was um uns rum ist, ist alles. Es kommt alles von der Natur, Evolution, und es geht alles wieder zur Natur. Und der Paulus hört sich ähnlich an, aber bei ihm ist es nicht die Natur, sondern da ist der lebendige Gott, von dem er redet. Bei Paulus heißt es so, von Gott kommt alles. Durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Und in diesen drei Stichworten, da fasst er sehr viel von dem zusammen, was den christlichen Glauben ausmacht. Von Gott kommt alles, das ist der Grundgedanke, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir nicht zufällig da sind. Das ist auch was anderes wie mit der Natur. Dieser Marc Aurel hat die Vorstellung, die Natur ist so ein ewig währender Kreislauf. Wir glauben, dass Gott mit seinem Willen und mit seiner Liebe und mit seinem Verstand sich überlegt hat, die Welt zu machen und dass er auch uns persönlich das Leben schenkt. Nicht nur die Welt als Ganzes, sondern jeder Mensch ist von Gott so gewollt und in eine bestimmte Situation hineingeboren. Gott ist der Schöpfer und zwar von Anfang an der liebende Schöpfer aller Dinge und aller Menschen. Von Gott kommt alles. Und dann kommt das andere, durch Gott lebt alles. Es war Martin Luther sehr wichtig, dass, wenn wir vom Schöpfer Gott reden, dass dann nicht nur irgendwann Gott die Welt geschaffen hat, sondern dass er die Welt auch erhält. Das ist ja wichtig und ist kein Zufall, wir wissen das. Wenn irgendwelche Stellungen im Weltall anders wären, dann wäre unsere Erde nicht mehr belebbar. Oder wenn irgendwas anders laufen würde, irgendwas von der Photosynthese oder so, dann könnte man nicht mehr leben. Das ist das eine, durch Gott lebt alles. Und dann ist es aber auch so, dass Jesus als Gottes Sohn dafür sorgt, dass das Leben noch eine neue Qualität gewinnt. Und ich denke, das hat der Paulus ja auch im Blick, dass durch Gottes Sohn alles lebt. Jesus hat ja die tolle Formulierung geprägt, ich bin das Leben. Er ist das Leben, er ist die Auferstehung und das Leben. Und das meint es hier, dass unser Leben nicht nur einfach so weiter tröppelt, so vor sich hin, sondern dass wir durch Jesus, Gottes Sohn, auch eine neue Qualität bekommen in der Beziehung mit Gottes Sohn, mit Jesus. Durch Gott lebt alles und dann zu Gott geht alles. Wir haben als Christen ein Ziel, das ist nicht das Nichts, das Nirvana, sondern das Ziel ist, dass wir beim liebenden Vater im Himmel ankommen. Und auf diesem Weg zur Ewigkeit hin, da werden wir vom Heiligen Geist begleitet. An anderer Stelle sagt der Paulus, das ist ein Unterpfand. Wir bekommen also hier schon ein bisschen was mit, den Heiligen Geist, dass unsere Beziehung lebendig bleibt zu Gott. Und in der Ewigkeit wird es dann vollkommen sein und wir werden beim liebenden Vater ankommen. Der Unterschied also nochmal zu diesem Kaiser, der bestimmt ein intelligenter Mann war, vielleicht intelligenter wie Paulus. Der hat gesagt, alles ist Natur, wir kommen daher, wir gehen wieder zurück. So denken auch heute viele, aber der Paulus sagt, es ist der lebendige Gott, von dem alles kommt und mit dem wir eine Beziehung haben können durch Jesus und der uns im Heiligen Geist begleitet bis zur Ewigkeit. Und dann schließt er hier mit so einem großen Schlusslobpreis, ihm, Gott, gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Mich hat es erinnert an den Johann Sebastian Bach, der hat ja angeblich unter jedes Stück drunter geschrieben, Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre. Und das ist eigentlich toll. Also das finde ich, wenn einer sagt, mein ganzes Werk, alles was ich geschaffen habe, das soll immer zur Ehre Gottes sein, das finde ich ein guter Grundsatz. Das meint Paulus hier auch, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis ist und eine große Verehrung Gottes. Beim Bach, wenn ich mir das jetzt genauer angucke, muss ich doch sagen, da gibt es natürlich den ausgesprochenen Lobpreis im Weihnachtsoratorium oder in den Passionen. Da geht es um Gott, da drückt er offensichtlich den Glauben aus. Aber er hat ja auch andere Dinge gemacht, die Fugen zum Beispiel, durch die man sich als Klavierspieler durchquälen kann. Da erkennt man nicht auf den ersten Blick, dass das jetzt Lobpreis Gottes ist. Und er hat ja auch diese Kaffeekantaten geschrieben, das war mehr so eine Spaßveranstaltung. Aber nehmen wir ihn mal beim Wort, dass sozusagen auch das, was er eher als Gag gemacht hat, die Kaffeekantate, und das, was eher Arbeit war, die Fugen, dass er sagt, das Ganze soll zur Ehre Gottes sein. Und das könnte doch dann auch für uns gelten, dass unser ganzes Leben, auch wenn wir Freizeit haben, wenn wir was anderes machen, dass wir trotzdem sagen, das ist zur Ehre Gottes. Ich glaube, dass das auch andere Leute am christlichen Glauben besonders begeistert, wenn sie merken, in unserem Alltag, bei unserem Arbeiten und in der Freizeit, dass sie mir trotzdem vom Heiligen Geist geprägt und wollen trotzdem zur Ehre Gottes da sein. Und wenn das gelingt, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht, nicht nur am Sonntag oder beim Bibellesen Gott die Ehre zu geben, sondern mit unserem ganzen Leben.